Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich und bei uns geht es heute ums Klima. Wie stellen sich Landwirte auf Dürren ein und welchen Anteil haben sie selbst am Klimawandel? Außerdem, was hat die Bonner Klimakonferenz gebracht? Und warum der deutsche Immobilienmarkt so anfällig für Geldwäsche ist und was sich dagegen tun ließe? Das alles bis 17:30 in Wirtschaft und Gesellschaft. Der Chemiekonzern BASF musste zuletzt einige Rückschläge verdauen, zum Beispiel den niedrigen Rheinpegel. Der hat im vergangenen Jahr die Produktion in Stocken gebracht. Denn der Rhein ist für BASF ein wichtiger Transportweg. Aber das war nur ein Problem. Und die Folgen sehen wir heute. BASF streicht Stellen. Weltweit sind es 6.000. Und auch der Standort Ludwigshafen bleibt nicht verschont. Brigitte Scheutes mit Einzelheiten.
Nun ist es also raus, wie viele der insgesamt 122.000 Stellen im Chemiekonzern BASF abgebaut werden. Denn schon im November hatten die Ludwigshafener ein weiteres Sparprogramm angekündigt. Den Grund dafür erläuterte BASF-Chef Martin Brudermüller bei der Hauptversammlung Anfang Mai.
Wir sind in den vergangenen Jahren in vielen Geschäften nicht mehr so gewachsen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen schneller, schlagkräftiger und kundenorientierter werden.
Deswegen werden Strukturen verschlankt, Prozesse vereinfacht in der Verwaltung, in Serviceeinheiten und in Unternehmensbereichen. Schon bei der Bilanzvorlage im Februar hatte Brudermüller einen Jobabbau aber auch relativiert.
Wir brauchen für gesundes organisches Wachstum auch immer mehr Mitarbeiter natürlich. Und wie die Bilanz nachher aussieht, wie schnell wir wachsen und wie viel wir da brauchen und wie viel auf der anderen Seite wir über Effizienz dann sagen wir mal auch reduzieren können. Diese ganzen Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen sind natürlich auch nicht nur ein Maßnahmenkatalog für Ludwigshafen, sondern weltweit an allen Standorten, die wir haben, wird es gleichermaßen auch angewandt.
So werden nun bis Ende 2021 weltweit 6.000 Jobs gestrichen, die Hälfte davon in Deutschland. Und von diesen 3.000 entfallen die weitaus meisten Stellen auf den Stammsitz in Ludwigshafen. Dort waren Ende 2018 noch 39.000 Menschen beschäftigt. Die Neuausrichtung soll 300 Millionen Euro bringen. Insgesamt soll das Effizienzprogramm aber von Ende 2021 an jährlich 2 Milliarden Euro zum operativen Ergebnis beisteuern. Synergien heben, Schnittstellen reduzieren, mehr Flexibilität und Kreativität ermöglichen. So beschreibt BASF in seiner heutigen Mitteilung die Ziele des Programms. Der Chemieriese leidet wie viele andere Unternehmen unter dem Handelskonflikt zwischen China und den USA. Durch die Neuausrichtung will es nun versuchen, einen Einbruch zu vermeiden. Das habe BASF auch schon in der Vergangenheit bewiesen, sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Was wir jetzt bei BASF sehen, ist jetzt die frühe Phase eines Abschwungs. Aber wir sind trotzdem der Meinung, BASF hat gezeigt 2008, 2009, dass sie in der Krise auch reagieren können. Also selbst in der schlimmen Krise 2008, 2009 hat BASF immer noch eine gute Dividende gezahlt und hat auch performt. Und ich glaube, das hat BASF unter Beweis gestellt und da will Brudermüller noch besser werden.
Außerdem will BASF schwächere Sparten verkaufen oder neu ausrichten. Zukunft aber hat das Saatgutgeschäft. Da hatte BASF Teile von Bayer übernommen, die die Leverkusener im Zuge der Monsanto-Übernahme abgeben mussten. Außerdem setzt Brudermüller auf Innovationen, etwa im Bereich der Batteriematerialien. Die sollen helfen, die Reichweite von Elektroautos zu verdoppeln und die Batterie zu verkleinern.
BASF baut Stellen ab, nachdem das Geschäft zuletzt eher schwierig war. Ein Grund, das Niedrigwasser im Rhein. Güter konnten nicht so transportiert werden, wie erhofft. Die Hitze hat also auch vor dem Chemieriesen nicht Halt gemacht. Und auch die Landwirte in Deutschland kämpfen mit Trockenheit, mit dem Klimawandel. Und sie werden zugleich auch dafür verantwortlich gemacht. Auf dem Bauerntag bei Leipzig wurde sehr kontrovers darüber diskutiert. Barbara Brähler weiß mehr.
Vor allem das fehlende Nass von oben und die extreme Hitze der letzten Tage machen ihnen zu schaffen. So wie bei Landwirt Hans-Otto Sulze aus Thüringen.
Wir hatten am Donnerstag eine Kreisflurfahrt und haben da gesehen, dass schon die Böden vollkommen unterversorgt sind, was die Versorgung mit Wasser anbelangt. Und wir denken, dass die diesjährige Ernte nur eine Durchschnittsernte wird.
Klar ist den Landwirten, dass das Klima geschützt werden muss. Die Frage ist nur, wie. Manche der in Schkeuditz anwesenden Bauern versuchen bereits, dem sich ändernden Klima die Stirn zu bieten.
Ich zum Beispiel habe darauf reagiert, dass ich bereits Ende Februar meine Sommergäste in den Boden gebracht habe, weil ich weiß, dass wir dann Anfang April eine Trockenperiode bekommen.
Für den Klimaschutz ist natürlich eine nachhaltige Wirtschaftsweise das, was wir tun können. Humusaufbau zu sehen, dass die Äcker ordentlich bewirtschaftet werden.
Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied hofft, dass seine Branche beim Wandel finanziell vom Bund unterstützt wird. Vor allem bei den Vorhaben, die der Bauernverband anschieben möchte.
Wir könnten beispielsweise in den nächsten 30 Jahren noch rund 200 Millionen Tonnen CO2 einsparen, indem wir verstärkt auch auf Bioenergie setzen.
Das sei ja alles schön und gut, meint Dirk Bartel, Biobauer aus Nordsachsen. Er ist kein Mitglied im Bauernverband, fühlt sich als Biobauer dort auch nicht vertreten. Es gehe sehr wohl ohne Einsatz von Pestiziden oder Dünger. Und obwohl er nicht spritzt, hat er aufgrund seiner Nachbarn, die konventionelle Landwirtschaft betreiben, ein Problem.
Wenn die Bauern konventionell unsere Kollegen spritzen, dass sie dann auch die Winddrift, die Abdrift berechnen, das ist so ein Problem, was wir haben, weil wir müssen nachweisen, dass unsere Produkte glyphosatfrei sind.
So wird auch unter den Bauern heftig um den Klimaschutz gestritten. Bei der Debatte ist dem Präsidenten des Sächsischen Landesbauernverbandes Wolfgang Vogel vor allem eines klar.
Was können wir als Gesellschaft insgesamt tun, damit wir uns alle gemeinsam dem Problem der Insekten stellen und nicht immer nur mit den Fingern auf die Landwirte stellen? Ich fordere einfach ein, diese Diskussion nicht einseitig auf den Rücken der Bauern zu führen.
Schuld am Artensterben und am Klimawandel haben nicht allein die Bauern, sagen selbige und fühlen sich als Buhmann der Nation.
Das ärgert einen zunehmend. Also ist so, dass das auch eine seelische Belastung ist für jemand, der ja seine Arbeit macht und im Glauben ist, er macht es gut.
Sowas tut einfach im Herzen weh, weil wir haben auf die Gesellschaft reagiert. Alles, was wir gelernt haben in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wenn jetzt plötzlich eine Minderheit hergeht und diese Wissenschaft in Frage stellt, dann habe ich grundsätzlich ein Problem damit.
Es bedarf wohl noch vieler Gespräche, damit sich Verbraucher, Politiker und Landwirte verstehen.
Da ist also noch viel Gesprächsbedarf rund um Dürre und Klimawandel. Nach Feierabend mal eben zur Abkühlung in den Biergarten. Die Sommertage sorgen für volle Tische in der Gastronomie und manchmal auch für lange Wartezeiten, denn es fehlt Personal. Und wo zu wenig Servicekräfte kellnern, da fallen auch schnell mal Überstunden an. Und das scheint ein grundsätzliches Problem in der Gastronomie zu sein. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten spricht von Milliarden Überstunden. Annika Krempel weiß mehr.
Fast die Hälfte aller Überstunden leisten die Mitarbeiter in Hotels und Gaststätten unbezahlt. Mit dem Mindestlohn hochgerechnet, behalten die Arbeitgeber damit rund 130 Millionen Euro ein, rechnet Guido Zeitler, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, vor.
Wir reden über einen Niedriglohnbereich. Wir reden darüber, dass allein auch bei Vollzeitbeschäftigten über die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen unter 2000 Euro brutto verdienen. Und die brauchen das Geld dringend zum Leben, insbesondere wenn ich mir gerade Berlin, Ballungszentren anschaue, steigende Mieten, die sind auf jeden Euro angewiesen.
Nicht nur unbezahlte Überstunden setzen den Beschäftigten zu. Insgesamt seien die Arbeitszeiten oft katastrophal, so die Gewerkschaft. Im Durchschnitt arbeiten Vollzeitbeschäftigte im Gastgewerbe fast 49 Stunden pro Woche. Wochenendarbeit und Nachtschichten sind im Gastgewerbe normal. Oliver Rieck arbeitet in der Hamburger Gastronomie. Je feiner das Restaurant, umso schlimmer waren die Bedingungen, erzählt er.
Sterne-Restaurants haben ja immer so das Problem, dass die Gewinnspannen niedrig sind. Sie sparen sehr viel Personal ein, man muss den ganzen Laden putzen. Also wir haben stellenweise 5 Stunden geputzt, bevor der erste Gast kam. Dann eben nochmal 6-7 Stunden den Gast bedienen. Und wenn dann noch ein später Gast kommt, dann nimmt man den natürlich auch noch mit.
Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA, der die Arbeitgeber der Branche vertritt, fordert von der Bundesregierung eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Der Verband möchte eine Wochenarbeitszeit einführen nach europäischem Arbeitszeitgesetz. Dann wäre eine Höchstarbeitszeit von 13 Stunden am Tag möglich. Wer den Mangel an Fachkräften mit längeren Arbeitszeiten bekämpfen möchte, gieße nur Öl ins Feuer, so NGG-Geschäftsführer Zeitler. Stattdessen sollten Behörden die Arbeitszeiten häufiger kontrollieren. Rechnerisch wirft in Deutschland alle 230 Jahre ein Kontrolleur einen Blick auf die Stempeluhren.
Klingt nach noch viel Luft nach oben. Genauso wie beim Klimaschutz. Das wurde auch wieder deutlich bei der Bonner Klimakonferenz. 11 Tage lang wurde verhandelt und das Ergebnis ist eher dürftig. Detlef Repen informiert.
Man mag es kaum glauben. Tagelang streiten hunderte Verhandler aus mehr als 190 Staaten darüber, ob Wissenschaft die oberste Richtschnur aller Klimapolitik bleiben soll. angezettelt hat den Streit Saudi-Arabien, das fast ausschließlich vom Klimakiller Erdöl lebt. Sven Hameling von der Entwicklungshilfeorganisation CARE.
Im letzten Jahr ist ja der wegweisende Bericht zu 1,5-Grad-Ziel des Wissenschaftlergremiums IPCC rausgekommen. Und hier haben insbesondere bei den Verhandlungen Saudi-Arabien sehr stark blockiert, diesen Bericht jetzt wirklich konkret in die Verhandlungen zu übersetzen und sich konkret mit den einzelnen Empfehlungen, wie müssen zum Beispiel die Energiesysteme umgebaut werden, wie kann man sich besser gegen die Folgen des Klimawandels anpassen, dass hier Saudi-Arabien blockiert hat. Und das ist sehr enttäuschend. Gleichzeitig ist deutlich geworden, wie viele Länder die Rolle der Wissenschaft hier anerkennen und eben auch diese Ergebnisse als sehr ernst nehmen, auch wenn noch nicht überall wir schon bei den Klimaschutzmaßnahmen sind, die wir brauchen.
Und deshalb wird diese Klimaverhandlungsrunde auch nachsitzen müssen, möglicherweise bis Mitternacht. Ein anderer wichtiger Punkt, der hier 11 Tage lang verhandelt worden ist, die letzte noch fehlende Regel zur Umsetzung des historischen Pariser Klimaschutzabkommens so weit auszuarbeiten, dass die Staats- und Regierungschefs sie beim nächsten Klimagipfel im Dezember in Chile verabschieden können. Und dieser Paragraph 6 besagt, wenn ich meine Treibhausgasemissionen im eigenen Land nicht im erforderlichen Maße senken kann, dann darf ich Klimaschutz in einem anderen Land finanzieren und mir anrechnen lassen. Marktmechanismen nennt man das. Rixa Schwarz von der Umweltorganisation Germanwatch kennt die Fallstricke, über die hier 11 Tage lang gestritten wurde.
Es wäre sehr wichtig, dass die Marktmechanismen dafür genutzt werden, Klimaschutzambitionen über die bestehenden Pläne hinaus zu ermöglichen und nicht Marktmechanismen in die bestehenden Pläne hineinzuschieben, sodass wir im Endeffekt eine Erhöhung am Klimaschutz und dadurch eine erhebliche Senkung der Emissionen erhalten und nicht einfach nur eine Marktmöglichkeit zum Verschieben.
Verhindert werden muss, dass gemogelt wird, indem beide beteiligte Länder sich die eingesparten Treibhausgase anrechnen lassen, weiß David Riefisch von Germanwatch.
Es wird ein Projekt in einem afrikanischen Land entwickelt, was dort Emissionen senkt. Diese Emissionssenkung können über Märkte an beispielsweise Deutschland veräußert werden. Und Deutschland würde das in den eigenen nationalen Rechnungen von den Treibhausgasen festhalten, diese Reduktion. Aber wenn nun das Land des Ursprungs der Reduktion das nicht auch festhält, und zwar, dass die Reduktion nicht gegeben hat, hätten wir eine Reduktion in den Rechnungen in beiden Ländern. Und das würde natürlich nicht der Realität entsprechen.
Neu war bei dieser Klima-Arbeitskonferenz in Bonn, dass sehr viele junge Leute zugelassen waren. Nicht nur Fridays for Future-Vertreter kamen im Saal und auf den Gängen zu Wort. Die weltweiten Freitagsdemonstrationen und Schulstreiks haben wirklich Eindruck gemacht.
Aus Bonn war das Detlef Repen. Über den umfangreichen Stellenabbau bei BASF haben wir bereits berichtet. Und auch der US-Autobauer Ford hat seine Pläne für den Arbeitsplatzabbau und zu Werksschließungen in Europa konkretisiert. Mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzger.
Ja, bis Ende kommenden Jahres sollen im Rahmen des bereits laufenden Sanierungsprogramms insgesamt jetzt rund 12.000 Arbeitsplätze gestrichen und die Zahl der Werke in Europa von 24 auf 18 Standorte verringert werden. 5 Werke sollen geschlossen und 1 verkauft werden, das teilte Ford heute mit. In Deutschland, wo betriebsbedingte Kündigungen bis 2022 ausgeschlossen sind, läuft bereits ein Stellenabbau durch vorzeitigen Ruhestand oder Abfindungsvereinbarungen. 5.400 der insgesamt 12.000 Arbeitsplätze sollen ja in Deutschland abgebaut werden. Gut die Hälfte dieser Zielsetzung ist bereits erreicht. In Saarlouis, dem zweiten deutschen Fordwerk neben Köln, werden Schichten gestrichen. Und wir bleiben in der Autobranche. Die nächste Generation des Opel Astra soll von 2021 an wieder in Rüsselsheim gebaut werden. Das teilte der französische Opel-Eigentümer Peugeot heute mit. Allerdings braucht Opel künftig in der Produktion rund 600 Mitarbeiter weniger als heute. Die Stellen sollen über Altersteilzeit und Abfindungen abgebaut werden, wie ein Sprecher sagte. Vom Klang her ist das noch eine ganz ungewohnte Aussage, aber die Arbeitsagenturen in Deutschland rechnen in den kommenden Monaten mit steigenden Arbeitslosenzahlen. Grund sei die schwache Wirtschaftsentwicklung, das erklärte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni leicht beschleunigt. Nach vorläufigen, aber meist recht treffsicheren Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Inflation im Juni im Jahresvergleich bei 1,6%. Im Mai waren es 1,4% gewesen. Überdurchschnittlich stiegen die Preise für Dienstleistungen und auch immer noch die für Energie. Kirchliche Verbände der Jugendsozialarbeit und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern eine bessere berufliche Ausbildung für Menschen mit Behinderung. Die Verbände monierten, Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigungen hätten auf dem regulären Ausbildungs- und Arbeitsmarkt weiterhin nur geringe Chancen. Das müsse sich ändern. Sie forderten deshalb unter anderem eine zuverlässige assistierte Ausbildung mit zusätzlicher Unterstützung. Und die US-Wirtschaft hat zu Jahresbeginn kräftig zugelegt. Zwischen Januar und März stieg das Bruttoinlandsprodukt mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 3,1%, wie das US-Handelsministerium auf Basis endgültiger Daten mitteilte. Vor allem steigende Exporte und höhere Staatsausgaben hätten die Konjunktur beflügelt, so das Ministerium.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke. Für die Kommunen ist sie eine wichtige Einnahmequelle. Politisch war sie zuletzt vor allem ein Zankapfel, die Grundsteuer. Sie muss reformiert werden. Nur wie? Darüber waren sich Union und SPD nicht einig. Jetzt gibt es einen Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz, über den der Bundestag heute zum ersten Mal diskutiert hat. Die Steuer soll künftig anhand verschiedener Daten erhoben werden. Aber die Länder können auch einen eigenen Weg gehen, dank einer Öffnungsklausel. Und da steht das nächste Problem an. Für diese Reform muss das Grundgesetz geändert werden. Ob die Opposition da mitmacht? Theo Gers über die Bundestagsdebatte.
Schwierig wird es noch, aber unüberwindbar hohe Hürden haben FDP und Grüne für die Verabschiedung der Grundsteuerreform nicht aufgebaut. Beide Oppositionsparteien werden gebraucht, weil für die Reform das Grundgesetz geändert werden muss. Und dafür haben Union und SPD allein nicht genug Stimmen. Umsonst wird es die Zustimmung der beiden kleineren Parteien aber nicht geben, obwohl Finanzminister Olaf Scholz für sein Modell einer wertabhängigen Grundsteuer erneut warb.
Es wird einfacher, es wird digitalisierbar und es wird nicht zu einer Erhöhung des Steueraufkommens kommen. Was niemand versprechen kann, das muss man ganz klar sagen, dass es nicht im Einzelfall zu Veränderungen kommt, aber insgesamt haben wir das sichergestellt.
Mit insgesamt sichergestellt gemeint sind die 14,7 Milliarden Euro, die die Grundsteuer auch künftig den Gemeinden bringen soll. Nur müssten dafür nach dem Scholz-Modell 35 Millionen Grundstücke und Gebäude neu bewertet werden, so der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Tonka.
Also Ihr Konzept verursacht zusätzlichen Verwaltungsaufwand, macht Wohnen gerade in den teuren Lagen noch teurer und wird aus diesem Grund auch die Zustimmung unserer Fraktion so nicht finden.
Die FDP verlangt weniger bürokratischen Aufwand und will sich deshalb vor einer Zustimmung vor allem die Öffnungsklausel ansehen, die Bayern durchsetzte. Sie erlaubt es Ländern wie Bayern, von der wertabhängigen Berechnung à la Scholz abzuweichen und die Grundsteuer nur nach der Grundstücks- und Gebäudefläche zu erheben. Für die Sozialdemokraten ist das unverändert eine Kröte, die sie nur deshalb schlucken, weil sonst überhaupt keine Reform rechtzeitig verabschiedet würde, so Bernhard Dahldrup, SPD, an die Adresse des eigenen Regierungspartners CSU.
Ich mache gar kein Hehl daraus, dass die Öffnungsklausel, die in das Grundgesetz aufgenommen werden soll, um den Ländern eine eigene Gesetzgebungskompetenz zu eröffnen, für uns eine immense Hürde bedeutet. Und ich sage an dieser Stelle auch, sie ist durch ein Verhalten der CSU, dem ich keinen politischen Anstand attestiere, erzwungen worden.
Es knirscht also immer noch, auch wenn Unionsvertreter wie Andreas Jung betonten, die Öffnungsklauseln seien ein Gewinn für das Land.
Es geht darum, in einem föderalen Wettbewerb zu fragen, wie gelingt es am besten, bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Und es wird ein Wettbewerb sein zur Frage, wie vermeiden wir unnötige Bürokratie.
Bauchschmerzen anderer Art plagen die Grünen, die ebenfalls für die Grundgesetzänderung gebraucht werden. Sie, ebenso wie die Linkspartei, wollen erreichen, dass die Grundsteuer anders als bisher nicht mehr länger auf die Mieten umgelegt werden kann. Nach einem K.O.-Kriterium klang das noch nicht, aber eine Hürde ist es allemal. Grundsätzlich abgelehnt wird die Grundsteuerreform dagegen von der AfD. Es werde wieder vor dem Verfassungsgericht scheitern.
Der Bundestag hat sich mit der Reform der Grundsteuer beschäftigt und Olaf Scholz verspricht, es soll nicht für alle teurer werden. Der Minister ist sich natürlich bewusst darüber, welche Sprengkraft steigende Mieten inzwischen haben. Warum die Immobilienpreise anziehen, dafür gibt es viele Gründe. Für die Grünen im Bundestag zählt auch die Geldwäsche dazu. Der Immobilienmarkt ist intransparent und das mache Deutschland zu einem Geldwäscheparadies, monieren die Grünen und fordern deswegen neue Regeln. Panayotis Gavrilis berichtet.
Laut Angaben der Bundesregierung wurden 2009 noch fast 130 Milliarden Euro mit bebauten und unbebauten Immobilien umgesetzt. 2016 waren es nahezu 240 Milliarden Euro, ein Anstieg um 80%. Im Bereich der Geldwäsche gibt es solche konkreten Zahlen kaum. Sie sind wenig überraschend, schwierig zu ermitteln. Experten gehen aber davon aus, dass pro Jahr mehrere Milliarden Euro aus dem Bereich der organisierten Kriminalität in den deutschen Immobilienmarkt fließen. Markus Henn ist Referent für Finanzmärkte bei der NGO WEED, Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung. Er hält Geldwäsche im Immobiliensektor für ein großes Problem.
Geldwäscher wollen zumindest am Ende ihrer Geldwäscheprozesse es schaffen, einen möglichst festen Vermögenswert zu haben, in dem dann das saubere Geld eben dauerhaft angelegt ist. Und da bieten sich unter anderem Immobilien an. Das ist jetzt nicht nur in Deutschland so, sondern generell. Und deswegen wird das gemacht.
Mit Immobilien lässt sich viel Geld verdienen. Die Anlage gilt als wertbeständig. Deutschland ein Paradies für Geldwäscher. Ermittler aus Italien legen zumindest nahe, so Henn, dass vor allem Mafiagruppen, aber auch einzelne Oligarchen ihr Geld in Deutschland anlegen.
Weil auch die Kontrollen, vor allem im Bereich Nichtfinanzsektor, also zum Beispiel bei den Notaren oder ähnlichen Akteuren, nicht so streng sind. Auch spielt Bargeld eine wichtige Rolle, was attraktiv ist für Geldwäsche. Und man kann eben auch zum Beispiel sehr große Vermögenswerte bar erwerben in Deutschland, was nicht in anderen Staaten so geht in Europa. Und das macht auch Deutschland attraktiv.
Vor allem bei großen Investitionen sind Notare nach dem Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, zu melden, falls ihnen etwas verdächtig vorkommt. Doch das passiert selten. Notare können sich auf ihre Schweigepflicht berufen. Die Grünen im Bundestag fordern die Bundesregierung nun auf, strengere Regeln für Immobilienmakler und Notare durchzusetzen. Ob es der Koffer mit Bargeld oder der Einsatz von sogenannten Strohmännern und Frauen sei, es gebe zahlreiche Möglichkeiten, die wahren Eigentümer zu verschleiern und sich der Strafverfolgung zu entziehen, so die Ansicht der Grünen Bundestagsfraktion. Ohne Transparenz kein Immobilienkauf, fordern sie in einem eigenen Gesetzentwurf. Auch Barzahlungen sollten verboten werden, wenn sie einen bestimmten Wert übersteigen. Oder Mieterinnen und Mieter sollten über ein kostenloses Grundbuchportal nachvollziehen können, wem das Haus gehört, in dem sie wohnen. Die Vorschläge der Grünen kommen, während die Bundesregierung an der Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie der EU arbeitet, um weitere Schlupflöcher zu schließen und dubiose Geschäfte einzudämmen. Das Gesetz soll noch diesen Sommer ins Kabinett eingebracht werden.
Aus Berlin, Panayotis Gavrilis. Am Wochenende reden sie endlich miteinander. US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi am Rande des G20-Gipfels in Osaka. Ein Termin auch für die Börsen, denn es geht natürlich auch um den Handelskonflikt. Frage an unsere Börsenreporterin Dorothee Holz. Ist denn bei Ihnen heute wieder Warten angesagt?
Also auf jeden Fall ist die Stimmung gespannt bis angespannt. Der DAX hat schon mehrmals die Richtung gewechselt. Kurz vor Schluss geht es aber moderat nach oben um 0,2% auf 12.274 Punkte. Die Hoffnung auf eine Entspannung in diesem Handelsstreit ist groß. Eine Hoffnung, die von beiden Seiten im Vorfeld genährt wurde. Ein Argument lautet, Trump müsse vor der Wiederwahl ja wirtschaftliche Erfolge vorweisen. Aber gerade hat Trump-Berater Cutler doch noch Wasser in den Wein gegossen. Er meinte, dass es im Vorfeld keine Absprachen gegeben habe. Also alles noch offen und das zieht die Kurse an der Wall Street um 0,2% runter.
Dann bleiben wir noch beim Handelsstreit. Der hinterlässt Spuren. Etwa bei BASF haben wir zum Beginn der Sendung gehört, 6.000 Stellen weltweit werden gestrichen. Üblicherweise sorgt so eine Nachricht für Kursgewinne, dieses Mal auch?
Ja, das sorgt für Kursgewinne von 1,7%. BASF hatte die Stellenstreichungen schon vor längerer Zeit angekündigt. Und im Übrigen warnt die gesamte Chemiebranche vor einer Eskalation im Handelsstreit. Die Branche wäre nämlich erheblich davon getroffen.
Noch deutlicher im Plus ist der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer.
Um 9,5% heben die Aktien ab. Das ist gewaltig. Da sorgt der Einstieg des amerikanischen Hedgefonds Elliott für Musik. Elliott hat Anteile im Wert von 1,1 Milliarden Euro gekauft. Das fällt zwar nicht sonderlich ins Gewicht, aber der Investor ist bekannt für seine rabiaten Maßnahmen, um einen Mehrwert zu schaffen. Aus Sicht von Elliott gibt es da noch ganz viel Luft nach oben. Eine Aufspaltung könnte dazu verhelfen.
Und die Deutsche Bank wartet auf Teil 2 des US-Banken-Stresstests. Nervös oder gelassen?
Also wenn man den Aktienkurs zum Maßstab nimmt, dann eher gelassen. Seit gestern haben sich die Aktien ordentlich was drauf geschafft. Auch mancher Bankexperte sieht gute Chancen, dass die Fed die Bank diesmal durchwinkt. Wenn nicht, dann wäre die Deutsche Bank ziemlich beschädigt und auch stark in ihren Geschäften in den USA eingeschränkt.
Für den US-Flugzeugbauer Boeing gibt es erneut schlechte Nachrichten. Beim Unglücksflieger 737 Max wurde ein weiteres Problem festgestellt.
Ja, die US-Luftfahrtaufsicht FAA scheint jetzt sehr genau hinzuschauen. Die Behörde habe neue Risiken identifiziert, die wohl nichts mit der Flug Software zu tun haben. Näheres hat man nicht erfahren. Das kann natürlich die Startfreigabe verzögern und die Aktien rutschen in New York um 3% ab.
Schauen wir noch kurz auf die Lkw-Sparte von VW, die morgen an die Börse geht. Gibt es da schon Aussichten, wie das laufen wird?
Ja, nicht so gut und nicht so wie erwartet. VW muss kleinere Brötchen backen. Wie es heißt, wurde VW die Aktie nur am unteren Rand der Preisspanne bei 27 Euro los, würde dann 1,5 Milliarden Euro einnehmen. Und apropos Euro, der ist ziemlich unverändert bei einem Dollar 13,66. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu einem Euro 15. Die Umlaufrendite steigt um 2 Basispunkte auf minus 0,33%. Gold etwas schwächer bei etwas höher bei 1.406 Dollar.
Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Sina Fröndrich sagt Tschüss.